Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge werfen wir einen Blick ins Treiben unseres Flughafens in Wien. Neue Player erscheinen auf dem Horizont und auch die Flugbranche lebt in ständigem Wandel. Mein Gast ist der Chef des Flughafens Wien, Günther Ofner. Willkommen.
Hallo.
Ja, hallo lieber Günther, bitte stell dich unserer Podcast-Community doch kurz mal selber vor.
Ja, mein Name, wie schon gesagt, Günther Ofner. Ich bin seit September 2011 im Vorstand der Flughafen Wien AG und bin hier insbesondere für Finanzen zuständig, für Immobilien, für Innovation und für Personal und Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, also ein sehr breites Tätigkeitsspektrum. Und die Jahre seit 2011 waren sehr erfolgreiche Jahre, wenngleich natürlich Corona einen tiefen Einschnitt gebracht hat. Aber den haben wir Gott sei Dank zwischenzeitig überwunden.
Den haben wir überwunden, oder? Du, und wenn man Frankfurts Flughafenchef Stefan Schulte sich mal anschaut und seine Bilanzzahlen, die er vorlegt, dann wird der Prognose zufolge der unter dem Strich wieder einen Gewinn von um die 400 Millionen Euro einfahren. Wie sieht denn das für Wien Schwechat aus?
Ja, Gott sei Dank hatten wir nur ein Jahr mit einem negativen Ergebnis 2020, also nach Ausbruch der Corona-Pandemie. Und schon 2021 hatten wir ein positives Ergebnis und 22 und 23 sogar sehr gute Ergebnisse. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Österreich mit der Kurzarbeit eine sehr sinnvolle Lösung geboten hat, die Mitarbeiter zu halten und trotzdem wirtschaftlich durch diese schwierige Zeit zu kommen. Aber auf der anderen Seite war es auch der Tatsache geschuldet, dass wir eben ein sehr engagiertes und motiviertes und treues Team haben. Das heißt, es ist uns gelungen.
Ja, wie du deine Leute lobst, Mensch, Wahnsinn. Das ist ein guter Chef.
Ja, ja, es ist uns gelungen, wirklich die Probleme, die die Pandemie mit sich gebracht hat, und die Luftverkehrsbranche war ja, glaube ich, eine der am härtesten Getroffenen, sehr gut abzufedern. Und wir hatten die Probleme, die viele andere Flughäfen hatten, beim Wiedereinstieg nicht, weil eben das Team komplett geblieben ist.
Dafür gibt es vergleichsweise immer wieder Gemotze, was das Airport Entertainment in Wien betrifft. Das hält sich im internationalen Vergleich angeblich in Grenzen. Warum eigentlich, Günther?
Naja, es gibt natürlich räumliche Beengtheiten. Und das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt ein sehr großes Bauprojekt umsetzen, die Erweiterung des Terminals Richtung Süden. Und diese Erweiterung bringt uns den Platz für wirklich tolle neue Angebote, seien es Geschäfte, seien es Restaurants und auch Loungen und alles andere, was eben das Fliegen angenehmer macht. Und wir werden rund 420 Millionen Euro für dieses Projekt aufwenden.
Na, bumm.
Und ab 2027 soll dann diese Terminalerweiterung auch zur Verfügung stehen.
Das heißt, mehr Platz erinnert mich immer so ein bisschen an diesen Steven Spielberg-Film Terminal mit Tom Hanks, basierend auf einer wahren Geschichte eines Iraners, der irgendwann im Jahr 1988 auf dem Charles de Gaulle, glaube ich, war es der Flughafen, strandete und dort über längeren Zeitraum in einem Terminal gelebt hat. Sag einmal, wie viele Menschen leben im Niemandsland der europäischen Flughäfen? In Wien niemand, oder?
Bei uns aktuell niemand, aber hat es auch schon gegeben.
Echt?
Also ich kann da keine Zahl angeben, aber das Problem ist ein allgegenwärtiges, und es wird ja voraussichtlich im Herbst das Entry-Exit-System scharf gestellt. Das heißt, alle Bürger, die nicht aus einem Schengen-Land anreisen, werden biometrisch erfasst, sowohl bei der Einreise wie bei der Ausreise. Und wenn dieses System flächendeckend in der Europäischen Union umgesetzt ist, dann glaube ich, wird sich die Zahl solcher Problemfälle sehr reduzieren, weil die dann einfach sich gar nicht auf die Reise machen können.
Du, und was ich auch immer wieder höre, ist, dass für ausländische Gäste das schon kurios anmutet, dass der Hauptflughafen Österreichs doch recht nahe an einer Mineralölfirma gebaut ist. Ist das jetzt gefährlich oder nicht?
Nein, das ist nicht gefährlich, weil ja die Flugrouten so angelegt sind, dass eben die Raffinerie nicht direkt überflogen wird, also weder im Landeanflug noch im Abflug. Und insofern gibt es da kein besonderes oder zusätzliches Gefahrenpotenzial. Warum das so ist, liegt einfach in der Geschichte, dass die Raffinerie ja schon da war und dann 1938...
Ja, dann hätten wir den Flughafen woanders hinbauen können, wenn die schon da waren.
Nein, ja, das glaube ich ging auch nicht, weil es war ja eine Royal Air Force Base, die eben nach 1945, als die Besatzungsmächte Österreich besetzt hielten, in der Hand eben Großbritanniens war. Und Großbritannien hat dann noch während der Besatzungszeit, also im Jahr 1953, entschieden, dass sie bereit sind, ihre Royal Air Force Base der Republik Österreich als künftigen Zivilflughafen zu übergeben. Sehr zum Missfallen der russischen Besatzungsmacht, die das nicht wollte, aber es ist dann so passiert. Und genau vor 70 Jahren, 1954, war das dann die Geburtsstunde der Flughafenbetriebsgesellschaft, also des heutigen Unternehmens.
Du, und das ist bei uns so gelaufen, aber in Deutschland ja nicht. Das heißt, Rammstein hat ja immer noch unglaublich viele, also es gibt ja viele böse Zungen, die sagen, Deutschland ist noch immer besetzt, dort ist es nicht zurückgegeben worden. Also da sind wir ja beinahe, also heute im Nachhinein fast blessed, oder?
Naja, würde ich nicht so sehen, sondern es ist ja im Interesse Deutschlands, dass US-Truppen nach wie vor in Deutschland stationiert sind.
Ja, aber nur solange wir uns mit den Amis gut verstehen.
Ja, aber ich möchte nicht despektierlich sein, aber die deutsche Bundeswehr, glaube ich, wäre in ihrem heutigen Zustand nicht einmal einen Tag in der Lage, Deutschland zu verteidigen.
Ja, da ist schon was
also,
dran, ja.
Ich glaube, es können alle sehr, sehr froh sein, dass es diesen amerikanischen Schutzschirm gibt und dass wir uns im Fall des Falles als Europäer nach wie vor auf den Beistand der USA verlassen können. Leider ist es halt so, dass wir Jahrzehnte die Friedensdividende verfrühstückt haben und jetzt die Zeit kommt, wo wir wieder investieren werden müssen.
Siehst du, jetzt haben wir mehr Hüftgold als irgendwie was auf der Seite. Ja eben, weil wir es aufgegessen haben.
Ja, also ich glaube, es muss allen bewusst sein. Und wenn es eines Weckrufes bedurfte, dann war der Angriff Russlands auf die Ukraine, glaube ich, der allerletzte Weckruf, wirklich realistisch zu sein und verteidigungsfähig zu werden. Jetzt als Europa insgesamt, Österreich als neutrales Land, ist ja nicht Teil der NATO, aber muss daher auch in der Lage sein, seine Neutralität zu schützen, seinen Luftraum zu schützen. Und Gott sei Dank sind ja jetzt wichtige Initiativen getroffen worden, sowohl was die Luftraumüberwachung als auch die mögliche Abwehr.
Ja, aber jetzt seien wir ehrlich, können wir jetzt unseren Luftraum wirklich aktuell schützen, länger als 7 Minuten?
Naja, es werden jetzt zumindest im Gegensatz zur Situation, die es vor vielen Jahren gegeben hat und bis zuletzt gegeben hat, wirklich entscheidende Maßnahmen gesetzt, also auch budgetäre Mittel bereitgestellt und die Weichen gestellt, dass wir verteidigungsfähig werden.
Aber heißt natürlich auch, wir dürfen nicht immer so einen Klump einkaufen, oder? Weil wurscht, ob jetzt Draken oder Eurofighter, das war ja alles nicht ganz das Frischeste vom Feinsten.
Ja, ich glaube, es kommt auf die Ernsthaftigkeit an. Ja, also die geopolitische...
Das waren eher Spaßflugzeuge, oder?
Nein, das würde ich nicht sagen. Aber die geopolitische Situation ist heute eine völlig andere wie vor 10 oder vor 20 Jahren. Eine wesentlich gefährlichere. Und wenn wir unser freies Wirtschaftsmodell und auch unsere Freiheit so zu leben, wie wir wollen, behalten wollen, dann müssen wir auch in der Lage sein, uns zu verteidigen, gemeinsam mit anderen natürlich, aber da muss jeder auch seinen Beitrag leisten, auch der Neutrale.
Jetzt hast du gerade vorhin gesagt, der Wiener Flughafen feierte 2024 seinen 70. Geburtstag. Aber ja, die Bewertungen sind relativ übel, wenn man so auf Trustpilot oder TripAdvisor schaut. Da sind die Kunden offenbar auch anspruchsvoller geworden, denn es führen aktuell Doha Hammer, die International Airport in Katar und das Singapur Changi Airport die Liste an. Als eines der reichsten Länder der Welt schafft Schwechat gerade mal in die Top 50. Und vor Corona, also vor 2019, sind wir rumgegrundelt auf Platz 85. Warum?
Ich glaube, dass das Gott sei Dank keine repräsentative Aussage ist. Und man kann das ganz leicht entkräften, weil ja seit Jahren in standardisierter Form die Kundenzufriedenheit auf Flughäfen gemessen wird. Und allein in Wien mehr als 10.000 Kundeninterviews pro Jahr von einem internationalen Meinungsforschungsunternehmen geführt werden. Und wir waren 5-mal Best Airport Staff Europe.
Ja, das darf.
Also
ja, das darf. Aber wenn du jetzt unterwegs bist und steig doch mal irgendwie eben in Dubai oder in Madrid aus und dann kommst du nach Wien, dann hast du schon das Gefühl, oh Mann.
Also die Mehrzahl der Passagiere hat dieses Gefühl nicht, ganz im Gegenteil. Wenn man auf die Hard Facts schaut, ja, Wien ist immer unter den pünktlichsten Airports Europas und der pünktlichste im Lufthansa-Verbund.
Okay.
Wir haben auch eine extrem geringe Ausfallsrate, was das Gepäck anbelangt. Wir haben eine der schnellsten Sicherheitskontrollen von allen Flughäfen, die mit uns vergleichbar sind. Also wenn man die Hard Facts anschaut, dann spricht das eine ganz klare Sprache. Und das ist auch die Rückmeldung, die wir aus den Kunden- und Passagierbefragungen haben. Dass es natürlich im Flugverkehr Störungen gibt und die insbesondere in der Corona-Zeit und danach gab, das ist eine Tatsache, dass die zum Teil sehr schwerwiegend waren. Wenn man eben nach Amsterdam schaut, nach London, nach Frankfurt, nach Düsseldorf etc., das ist auch richtig und das betrifft dann natürlich auch alle anderen Zielflughäfen. Aber in Relation dazu liegen wir, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut. Dort, wo unser Flughafen Schwächen hat, das ist die Infrastruktur, die bauliche Infrastruktur.
Ja. Und schön ist er nicht. Was ist denn das Schönste für dich? Jetzt sag nicht Wien, aber was ist denn der, wo du sagst, ah, das ist so ein eleganter Flughafen, wenn man da aussteigt, dann ist
ja,
es cool.
Da muss man auch sehr vorsichtig sein, was man womit vergleicht. Ja, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich im Jahr 2020 einen neuen Flughafen von null auf errichte oder ob ich mit einer Struktur arbeite, die 70 Jahre alt ist und die auch die gesamte Industriegeschichte dieser 70 Jahre mit sich schleppt. Also insofern kann man nicht jetzt irgendwo ein fancy, neu gebautes Gebäude vergleichen.
Aber was ist denn dein fancy Flughafen, wo du sagst, also der ist schon, den magst du gern, da steigst gern um oder aus?
Ja, da gibt's mehrere, die glaube ich eine gute Qualität bieten. Das ist Zürich, das ist Rom, das ist in gewisser Weise auch München. Und es kommt immer darauf an, auch ist es ein Hub-Flughafen, also der ein Netzwerk betreibt, oder ist es ein reiner Punkt-zu-Punkt-Flughafen? Und natürlich auch darauf, ist es eine neue Struktur oder ist es eben wie bei vielen europäischen Flughäfen die ganze Industriegeschichte der letzten Jahrzehnte.
Also dem der Definition nach ist ja Madrid ein Hubflughafen, weil der gilt ja als Drehscheibe zur südamerikanischen Welt und will nach dem Ausbau größter Flughafen Europas werden. Wie gefährdet arbeitet man denn dann an so einem riesigen Flughafen wie Madrid, Frankfurt, London?
Ja, also ob er dann der größte ist, das weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt's noch andere, die diesen Anspruch erheben.
Sag mal, wer?
Naja, zum Beispiel London Heathrow oder auch Istanbul.
Ah ja, aber klar, der ist auch groß, stimmt.
Es geht, glaube ich, jetzt gar nicht darum, ist es der größte oder fast der größte, sondern es geht immer um die Konnektivität, um die Leistungsfähigkeit, darum, dass eben die Prozesse so organisiert sind, dass die Reisenden mit möglichst geringem Aufwand dorthin kommen, wo sie hinkommen wollen. Und da glaube ich, können wir mit wieder harten Fakten beweisen, dass man da in Wien gut aufgehoben ist, weil wir als einer der ganz, ganz wenigen Flughäfen eine Minimum Connection Time von 25 Minuten anbieten können.
Ja, okay.
Das heißt, man kann innerhalb von 25 Minuten umsteigen und erreicht eben einen Flug, der angesetzt ist, der Abflug mit 25 Minuten nach der Ankunft. Während das bei anderen großen Flughäfen zumindest eine Stunde
hin.
Ist.
Genau, das stimmt, ja. Du, ich habe auch harte Fakten ausgegraben. Laut Flightright gab es im Jahr 2023 am Flughafen Wien 1.182 Zwischenfälle. Also was gab's? Jammerndes Personal, streikende Aircarrier, Verspätungen, Annullierungen, Überbuchungen und unzufriedene Passagiere.
Ja, aber
sind
das
die
zeigt, das kann nicht
Zeiten
stimmen.
Vorbei? Stimmt nicht?
Nein, das kann nicht stimmen, weil 2023 gab's bei uns keine Streiks. Null.
Nein, Streik
überhaupt
war nicht dabei.
Keine.
Es war jammerndes Personal, Aircarrier.
Nein, streikende Aircarrier. Aber das war nicht wir. Ja,
okay.
Das war in Deutschland wurde gestreikt oder in Holland.
Und dann haben wir
oder
halt
in England,
gehabt damit, okay.
Aber nicht in Wien.
Okay.
Nicht in Wien. Und bei 30 Millionen Passagieren sind 1.182 Zwischenfälle eigentlich sehr wenig.
Aber trotzdem, warum ist denn diese glanzvolle Zeit von Pan Am, Concorde und Co. so gründlich vorbei?
Nein, die glanzvolle Zeit hat es nie gegeben. Ja, also ich glaube, die Probleme sind heute deutlich geringer, relativ gesehen zur Zahl der Reisenden. Aber natürlich gibt es eine ganze Reihe von Gründen, warum es zu Verzögerungen und zu Schwierigkeiten kommt. Das liegt zum einen an Problemen der Flugsicherung, der europäischen Flugsicherungen und deren Kapazitätsproblemen. Das liegt auf der anderen Seite daran, dass nicht genügend Flugzeuge verfügbar sind durch die Triebwerksprobleme und auch die Probleme, die eben nach Corona aufgetreten sind. Es liegt an wetterbedingten Problemen.
Ja, du bist ja schon wieder so bei diesen Fakten. Ich bin ja jetzt bei
Glamorous Vorjahr.
Things. Also eher so dort, wo man sagt, wenn man früher gesagt hat, in den 50er, 60er Jahren, jemand ist Pilot, dann war das was. Wenn jemand gesagt hat, man ist Stewardess, dann war die ein halbes Mannequin. Also diese glanzvollen Zeiten von Catch Me If You Can.
Ja, aber da muss man auch die Kehrseite sehen. Die Kehrseite ist nämlich, dass das Ticket damals 10-mal so viel gekostet hat wie heute.
Das stimmt. Ja, das stimmt.
Also heute ist eben Reisen mit dem Flugzeug etwas, was sich alle leisten können, was auch alle in Anspruch nehmen. Daher ja auch das doch große Wachstum, das die Branche hingelegt hat in den letzten Jahrzehnten. Und sie wird weiter wachsen, weil man muss sich vorstellen, dass erst rund 20% der heute auf der Erde lebenden Menschen jemals in einem Flugzeug gesessen
sind.
Ja,
das ist wahr. Da gibt es noch eine Menge zu tun.
Das heißt, die restlichen 80% werden auch reisen wollen. Und weil heute der Herr Präsident Modi in Wien ist, Indien hatte 2022 150 Millionen Passagiere und wir 2030 800 Millionen Passagiere haben. hat 120 neue Flughäfen gebaut und 1000 neue Flugzeuge bestellt.
Ja, jetzt müssen wir dir mal was entgegensetzen. Was ist denn jetzt mit der jugendlichen Flugscham? Also viele geben ja gar nicht mehr gerne zu, dass sie auch in ferne Länder fliegen. Wie steht's da um den Einsatz von synthetischen Kerosin, das dann die sogenannten
E-Fuels? Ja, die Flugscham ist eine reine mediale Erfindung, eine Zeitungsente, weil die gibt's in der Praxis nicht.
Ja, sag einmal, dass selbst, du am Ende des Jahres nach Neuseeland fliegst, dann hast du
nein,
da...
Die Klimakleber wurden ja dabei ertappt, dass sie auf Bali geurlaubt haben. Und wie man sie gefragt hat, ja, wie geht denn das zusammen, haben sie gesagt, naja, sie sind ja als Privatpersonen dorthin geflogen und Klima geklebt haben sie ja beruflich. Also man kann sich alles irgendwie zurechtbiegen, aber die Flugscham ist eine Erfindung. Wobei, es kann ja jede Person selbstverständlich für sich entscheiden, zu fliegen oder nicht zu fliegen. Also wir haben ja Gott sei Dank Entscheidungsfreiheit. Wer nicht fliegen will, ist in keiner Weise angehalten, es zu tun. Und das ist auch ehrenwert und ist gar kein Problem. Aber es ist eine solche Minderheit, dass sie in überhaupt keiner Weise das Geschehen beeinflusst.
Lass uns mal über diese Geschichte reden, die ja auch zum Teil vom politischen Geschehen her die Kurzstrecken betreffen haben. Also alles unter einer Stunde sollte gestrichen werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel Klagenfurt oder Graz-Wien sperren, dann weichen Transitgäste möglicherweise auf andere Anbieter aus.
Natürlich.
Und wir verlieren Geschäft. Das ist doch nicht zu Ende gedacht,
man
oder?
Man muss es so nennen, wie es ist. Das ist reiner Populismus und auch ziemlich schwachsinnig. Weil es fliegt ja niemand von Graz nach Wien, weil er nach Wien will, sondern er fliegt von Graz nach Wien, weil er in die Welt hinausfliegen will. So wie es auch völlig sinnlos war und sogar kontraproduktiv, den Zubringerflug von Salzburg nach Wien zu streichen, weil wir haben die Dinge ja untersucht. Was ist die Folge, dass die Leute mit dem Auto nach München fahren?
Ja.
Und damit eine in jedem Fall negative CO2-Bilanz herauskommt. Und um es an unserem Beispiel als Hub-Flughafen zu erklären, nur die Destination New York wäre von Wien aus führbar, nur mit den Lokalpassagieren. Alle anderen Langstreckenverbindungen gibt's nur, weil wir ein Zubringerflughafen sind, weil Leute aus Osteuropa oder aus anderen Destinationen nach Wien kommen, um von hier mit der Langstrecke in die Welt hinauszufliegen.
Aber du kannst mich bei der Kurzstrecke beruhigen, oder? Also nachdem ich jedes Jahr einmal irgendwie in Nizza bin, Wien-Nizza ist ja auch nur eine Stunde, das wird nicht gestrichen, weil das kriegst du mit dem Zug, kannst das gar nicht darstellen.
Nein. Erstens gibt's die Zugkapazität überhaupt nicht. Zweitens, selbst wenn man beginnen würde, sie jetzt auszubauen, würde es Jahrzehnte dauern, bis man einen Fortschritt erzielt. Und es ist auch ökologisch völlig unsinnig, weil es bringt keinen Vorteil. Und die Reisebedürfnisse, insbesondere auch der Geschäftsreisenden, sind natürlich auf Zeitökonomie ausgerichtet. Mhm. Ja, die haben nicht Zeit, wochenlang irgendwo durch die Gegend zu gondeln. Und jeder Verkehrsträger hat seine Berechtigung. Ja, ich bin sehr für den Zug und sehr für den Bahnausbau. Und wenn das Angebot stimmt, wird es ja von den Menschen auch angenommen. Aber einfach Schwachsinn zu predigen, ohne dass es die Voraussetzungen gibt für einen wirkungsvollen und effektiven Umstieg, das bringt gar nichts.
Ja, da sind wahrscheinlich die Kreuzfahrtschiffe wirklich noch die größere Pest. Du, wie ist denn das, was erwartest du denn von den E-Fuels oder von Wasserstoff oder diesen ganzen erneuerbaren Energien? Wie viele Biokraftstoffe aus Algen, Pflanzenresten, tierischen Fetten oder alten Speiseöl? Also wird es irgendwann im Flugbetrieb Einsatz finden oder gar nicht?
Natürlich, es ist ja schon vorgeschrieben, dass Sustainable Aviation Fuels, also SAFs, ab 2025 dem erdölbasierten Kerosin beigemengt werden müssen. Der Startpunkt sind 2%, dann steigt es auf 5% und steigert sich dann immer weiter. Und es ist die positive und erfreuliche Vision für die Luftfahrt, dass eben das erdölbasierte Kerosin Schritt für Schritt durch das CO2-neutrale synthetische Kerosin ersetzt
wird. Stinkt es dann in der Luft nach Fritten?
Nein, weil es wird ja nur ein kleiner Teil aus biogenen Ausgangsstoffen sein. Okay. Der größere Teil wird einfach aus Luft und Wasser mit erneuerbarer Elektrizität erzeugt. Und es wird das CO2 entnommen und dann wieder zurückgegeben. Und auch vielleicht der CO2- oder Kohlenstoffkreislauf geschlossen. Zwei an jenen Quellen, wo eben Emissionen entstehen und dort wiederverwertet, wo dann synthetische Treibstoffe hergestellt werden. Natürlich dauert das seine Zeit, bis das umgesetzt wird, aber das Gute ist daran, wir müssen auf keine Innovation warten.
Okay.
Es ist alles da, was man braucht, und die heute in der Luft sich befindlichen Flugzeuge können mit dem synthetischen Kerosin genauso fliegen wie mit dem erdölbasierten und auch in jedem Mischungsverhältnis. Mhm. Also ich muss nicht darauf warten, dass die Flotten erneuert werden, sondern ich kann sofort damit beginnen. Und deshalb bin ich überzeugt, dass der Luftverkehr diesen Weg der CO2 neutralen Treibstoffe gehen wird, und es wird halt eine gewisse Zeit dauern, bis die entsprechenden Investitionen und Produktionsquellen da sind. Das wird natürlich vorwiegend in den Gunstlagen sein, also zum Beispiel in den Wüsten Nordafrikas oder auch in Südamerika etc. Also bei uns wird man nicht allzu viel davon erzeugen können und auch nicht zu wettbewerbsfähigen Preisen, aber dieser Weg ist klar vorgezeichnet. Und auch wir selbst als Flughafen führen ja unseren Betrieb seit 1. Jänner 2023 CO2-neutral.
Ja, was heißt denn
also
das?
Also es ist hier sehr viel geschehen.
Ja, was heißt
das? Das heißt, dass wir rund 50% des verbrauchten Stroms aus Photovoltaik selbst erzeugen, dass wir die Fernwärme CO2-neutral aus der Raffinerie bekommen. Und dass wir unseren Energieverbrauch insgesamt um rund 40% reduziert haben durch eben jahrelange systematische Energieoptimierung. Und es heißt auch, dass wir den kleinen Rest an Treibstoffen, die wir noch verbrauchen, eben kompensieren.
Ja, du, jetzt weiß ich von dir, also es haben sich ja viele aufgeregt, als diese ersten großen Plattformriesen wie Amazon und Co. aufgetaucht sind. Ah, dass jetzt alle einkaufen und der lokale Handel geht ein und da ist dann so viel auf der Straße los, weil die natürlich alle liefern. Und jetzt weiß ich von dir, bei Temu kommen es mit dem Flugzeug daher. 160 Frachtflugzeuge, hast du mir erzählt, in der Luft, und bereits einige Dutzend mehr bestellt. Wie stark kommen denn die Chinesen auch über den Luftweg und dringen so in unsere Wirtschaft ein?
Naja, das ist ein riesiger Boom. Das Problem ist halt, dass der Konsument keine Möglichkeit hat, das zurückzuschicken, dass natürlich die Produktqualitätsnormen, die für europäische Produkte gelten, dort nicht eingesetzt werden oder nicht realisiert werden. Also es ist ein
Wobei es
Bereich,
immer wieder Leute gibt, die bei
ich,
Temu was zurückschicken. Aber ich glaube, das hat nicht so viel Sinn, oder?
Nein, weil das wird halt irgendwo dann vernichtet. Also hier wird sicher meiner Überzeugung nach einen gewissen regulatorischen Adjustierungsbedarf geben, wie man das auf ein konsumentenfreundliches und vertretbares Niveau bringt. Für die Luftfracht ist es natürlich im Moment ein Wachstumstreiber, aber wie nachhaltig der ist, das glaube ich, ist nicht so klar.
Weiß der Konsument eigentlich beim Klicken eh selber. Du, bevor wir Schluss machen, mag ich natürlich auch noch dir die Gelegenheit geben. Also ich meine, du sitzt ja da mitten am Flughafen, auch wenn du da für die Hardcore-Dinge wie Finanzen und Personal zuständig bist. Was sind denn so Anekdoten, wo du gesagt hast, bevor du den Job begonnen hast, also damit hast du nicht gerechnet? Gibt's da irgendwie Dinge, wo du sagst, wow?
Naja, da gibt's vieles natürlich, was einem begegnet. Und ich habe mit einer sehr bekannten österreichischen Schauspielerin ausgemacht, wenn ich einmal mehr Zeit habe, dann werden wir gemeinsam Drehbücher schreiben über Airport Tragedies. Weil es gibt zu allem Film- und Fernsehserien, aber eigentlich sehr wenig zum Geschehen auf Flughäfen, obwohl das jede Form von Tragedy und Dramatik hat.
Und Abschied und Herzschmerz und alles, oder? Gibt es gewisse Dinge, also ich habe ja die Austrian Cockpit Association bei uns auch an der Schule, da sprechen es immer wieder, und da ist mir auch mal erzählt worden, die gefährlichsten Momente beim Flug sind quasi, also Abflug und Landung. Warum ausgerechnet dort?
Naja, weil während des Fluges ja auch der Pilot eigentlich nichts zu tun hat. Ja, also da ist eh die Automatik tätig, und ja, da kann es Gewitter geben oder andere Zwischenfälle, die natürlich eine Aktion erfordern, aber das Starten und das Landen ist immer noch etwas, wo eben
der Risikofaktor Mensch.
Naja, Mensch und Maschine und Infrastruktur perfekt zusammenwirken müssen, und da gibt es halt verschiedenste Gründe, warum das im Einzelfall nicht so funktioniert.
Gibt es Flughäfen, wo du Bammel hast, wo du sagst, also Hüfe?
Nein.
Also ich kann mich erinnern, mein Flug von Sucre in Südamerika rauf nach La Paz, der war nicht nur bumpy, sondern der war schon schräg mit vielen Tieren an Bord und Co. Also es gibt schon so Flüge, wo man sagt, na bumsti.
Da fahre ich nicht hin.
Kinder.
Das war ich nicht, Kim.
Du, letzte Frage. Also natürlich, wenn man mit der Chefin der Schule des Sprechens redet, dann ist das natürlich auch eine Frage. Wie wichtig sind bei deinen vielen Besprechungen und Calls und Call-ins wie jetzt oder Keynotes Stimme und Sprache für dich, Günther?
Ja, sehr, 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 sehr wichtig. Ich glaube, das ist unser Hauptausdrucksmittel, um verstanden zu werden und um Dinge eben in die richtige Richtung zu bewegen. Und ich empfehle es meinen Mitarbeitern, sich hier weiterzuentwickeln und sehr darauf zu achten, auch sich zu reflektieren, ja, wie ist meine Wirkung, und eben Sprechdenken zu lernen. Weil wenn ich aufmerksam die Signale aufnehme und deute, die mir meine Zuhörer senden, dann ist das die beste Anleitung und Schulung, die Verarbeitung dieses Feedbacks, um eben kommunikativ präziser und besser zu werden.
Ja, das ist wahr.
Und dazu ermuntere ich alle.
Ja, das ist fein. Es war so fein, mit dir heute zu reden. Ein bisschen über den Flughafen.
Vielen
und es
Dank.
Bringt uns ja irgendwie in Urlaubsstimmung. Dankeschön, Günther.
Natürlich. Alles Liebe. Danke.
Baba. Das war's wieder mal. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube und auf Clubhouse. Oder auf meinem Blog. Wo? Auf sprechen.com.